Die diabetische Nephropathie ist, wie Sie vielleicht wissen, eine der häufigsten Ursachen für terminale Niereninsuffizienz in Österreich, aber auch in den meisten anderen westlichen Industrienationen. Und es bedeutet einen großen finanziellen Aufwand für die verschiedenen Gesundheitssysteme, diese Patienten entsprechend zu managen. Zu Beginn darf ich kurz meinen Conflict of Interest Disclosure präsentieren und darf dann direkt in das Thema einsteigen. Etwas, was neu ist, und das zeigt diese Grafik eines Übersichtsartikels einer australischen Autorengruppe sehr gut, dass Diabetiker zum einen die klassische diabetische Nierenerkrankung erleiden können, zum anderen aber natürlich auch eine nicht-diabetische Nierenerkrankung, zum Beispiel eine Glomerulonephritis, bekommen können. Was sich in den letzten Jahren geändert hat, vor allem aufgrund einer Untersuchung aus der allseits gut bekannten UK-PDS-Studie, war, dass nicht nur die klassische Form, die albuminurische Form, eine Rolle spielt, sondern dass es einen gar nicht so kleinen Anteil in dieser UK-PDS-Analyse, was fast ein Viertel der Patienten eine nicht-albuminurische Nierenschädigung erleiden. Das heißt, das Kreatinin ist bereits erhöht, die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate ist erniedrigt und trotzdem hat der Patient keine oder noch keine Albuminurie, keine Proteinurie nachweisbar. Vielleicht ganz kurz, wann muss man an eine nicht-diabetische Nierenerkrankung denken? Und da ist ganz im Vordergrund das Nicht-Vorhandensein einer diabetischen Retinopathie, dann natürlich so Dinge wie kurze Diabetesdauer, ein atypischer, eher akuter Verlauf, wenn eine Hämaturie dabei ist, wenn vielleicht schon andere Systemerkrankungen bekannt sind. Warum das eine Bedeutung hat? Diese Systemerkrankungen haben oft eine spezifische, zum Beispiel immunsuppressive Therapie. Also es sind potenziell behandelbare Dinge, die auch potenziell dann in eine Remission gelangen können, sodass es schon eine Rolle spielt, diese nicht-diabetischen Nierenerkrankungen gewissermaßen herauszufiltern aus dem gesamten Spektrum. Natürlich kann auch zwischen der nicht-albuminurischen Erkrankung und einer nicht-diabetischen Nierenerkrankung ein Zusammenhang bestehen. Also speziell bei diesen Patienten soll man ebenfalls immer danach fahnden. Was werde ich in den folgenden Minuten bringen? Über die Begriffe habe ich Ihnen kurz berichtet. Wir werden über die Epidemiologie von Diabetes und diabetischer Nephropathie oder Nierenerkrankung sprechen, die Diagnosestellung streifen und dann die zwei wesentlichen Therapiepfeiler, wobei ich ganz bewusst als Nephrologe die Hypertonie als erstes bringe und dann auf die antidiabetische Therapie eingehen will. Zur Epidemiologie. Die International Diabetes Federation bringt immer wieder einen Atlas heraus, wo aufgrund verschiedenster Daten Schätzungen gemacht werden, wie viele Diabetiker es weltweit gibt. Und es sind mittlerweile fast 400 Millionen, etwa 52 Millionen leben in Europa, von denen ungefähr ein Drittel, weltweit ist es fast die Hälfte, nicht diagnostiziert sind, die also die Krankheit mit sich tragen, aber nichts davon wissen. In Europa, wie gesagt, ist dieser Prozentsatz etwas geringer, aber auch mit einem Drittel immer noch beträchtlich. Wenn man jetzt die Situation in Österreich anschaut, so wurde 2013 der letzte Diabetesbericht veröffentlicht, der sich auf eine Umfrage aus den Jahren 2006, 2007 stützt. Damals hat man ungefähr 14.000 Österreicher befragt, ob bei ihnen chronische Krankheiten von einem Arzt festgestellt worden sind. Und eine dieser Krankheiten, die da gezielt abgefragt worden ist, war auch der Diabetes. Es war Bevölkerung über dem 14. Lebensjahr und herausgekommen ist, dass ungefähr 600.000 Menschen in Österreich einen Diabetes aufweisen. Ich muss kurz zu meinen Unterlagen greifen. 573.000 nimmt man an, haben einen gesicherten Diabetes und mit der Dunkelziffer könnten es bis zu 645.000 Menschen sein. Ungefähr 6% sind ärztlich sicher diagnostiziert, 2-3% sind wieder die vermutete Dunkelziffer, die zwar krank sind, aber von ihrer Erkrankung nichts wissen. Und gesichert ist, dass eben je 100.000 Einwohner 5.916 Diabetikerinnen und Diabetiker in Österreich leben. Eine zweite Datei, die schon seit 1965 kontinuierlich geführt wird, ist das österreichische Dialyse- und Transplantationsregister, das auch systematisch erfasst, aufgrund welcher Erkrankung die Patienten an die Dialyse bzw. an eine Form der Nierenersatztherapie kommen, denn neben der Dialyse zählt dazu natürlich auch die Transplantation. Und wie Sie hier sehr schön sehen können, geht man davon aus, dass ungefähr Mitte der 1980er Jahre die Vollversorgung mit Dialyse in Österreich erreicht war. Also jeder, der eine terminale Niereninsuffizienz erlitten hat, konnte auch die dafür erforderliche Dialysebehandlung bekommen. Und seit dieser Zeit ist dieser untere Teil, die verschiedenen Balken der genuinen Nierenerkrankungen, Schrumpfnieren, Glomerulonephritis, die angeborenen Nierenerkrankungen, interstitielle Nephritis, Pyelonephritis, in etwa gleich geblieben. Der große Anstieg, der sich ergeben hat in den letzten Jahrzehnten, war orange, der Typ 2 Diabetes und darüber noch gelb, die sogenannte vaskuläre hypertensive Nephropathie. Also diese beiden Erkrankungen haben fast die Hälfte, etwa 46-47% aller Patienten, die pro Jahr neu an die Dialyse kommen, ausgemacht. Wir haben im vergangenen Jahr eine genauere Analyse dieser Daten im europäischen Nierenjournal in Nephrology Dialysis Transplantation veröffentlichen können, wo wir eben seit 1965 den Verlauf, die Entwicklung der schwersten Form der diabetischen Nephropathie, nämlich der dialysepflichtigen Form, analysiert haben. Sie sehen in blau die Kurve der nicht-diabetischen Patienten. Wenn Sie sich vorstellen, 1965 die allerersten Patienten, die einer chronischen Dialysebehandlung zugeführt wurden, waren etwa 23 Jahre alt. Im Laufe der Jahre ist das mittlere Alter, die letzte Zahl stammt von 2013, auf 64,3 Jahre angestiegen. 10 Jahre später, 1975 dann, kamen die ersten Diabetiker an die Dialyse. Es waren 7 Typ-1-Diabetiker und ein Typ-2-Diabetiker, auf die das im Jahr 1975 zugetroffen hat. Und die Typ-2-Diabetiker waren im Lauf all der Jahre immer im Schnitt etwas älter als die nicht-diabetischen Nierenpatienten. Und ebenso waren typisch die Typ-1-Diabetiker immer deutlich jünger als die nicht-diabetischen Patienten mit Dialysepflichtigkeit. Wenn man jetzt die jährliche Inzidenz, also die neu an die Dialyse kommenden Patienten, genauer anschaut, so zeigt sich hier bei den nicht-diabetischen Patienten bis etwa 2006, 2007 ein mehr oder weniger kontinuierlicher Anstieg. Und das Gleiche trifft zu, hier in Orange die Kurven, für die Typ-2-Diabetiker. Dieser Anstieg hat pro Jahr ziemlich genau 5% betragen, sowohl in der Gruppe der Patienten mit nicht-diabetischer Nierenerkrankung als auch bei den Patienten, die aufgrund von Typ-2-Diabetes an die Dialyse gekommen sind. Und 2006 war dann plötzlich eine Umkehr. 2006 kam es dann dazu, dass sich bei den nicht-diabetischen Patienten sowas wie eine mögliche Stabilisierung ergeben hat. Bei den Typ-2-Diabetikern ist es zu einem echten Rückgang von, absolut gesehen waren es hier 377 Patienten in ganz Österreich. Mittlerweile sind wir bei etwa 240 Patienten, die pro Jahr aufgrund von Typ-2-Diabetes neu an die Dialyse kommen. Die strichlierten Zahlen sind dann noch adjustierte Kurven auf eine sogenannte europäische Normbevölkerung und auch die verhält sich eigentlich nahezu ident. Etwas anders schaut es aus mit der Prävalenz, also wie viele Leute mit dieser Erkrankung sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Typischerweise wird hier der 31. Dezember eines jeden Jahres herangezogen. Wie viele Leute mit einer bestimmten Erkrankung waren zum 31. Dezember an einer Dialyse? Und da sehen Sie, dass sich nach wie vor der Typ 2 eine Steigerung zeigt, vielleicht in den allerletzten Jahren eine gewisse Stabilisierung, während die Typ 1 Diabetes-Patienten zwar nicht sehr dramatisch, aber aufgrund der immer längeren Lebensdauer, zum Teil auch aufgrund der Rückkehr von einer erfolgreichen Transplantation, wo halt noch 10, 15, 20 Jahren das Transplantat wieder versagt hat, dass diese wieder an die Dialyse zurückkommen und daher die Prävalenz nach wie vor eine leicht steigende Tendenz aufweist. Bei den Typ 1 sind es 62 pro Million Einwohner pro Jahr, bei den Typ 2 sind es 2013 155 pro Million pro Jahr. Das sind relevante Zahlen insofern, als damit dann auch verschiedene Nationen vergleichbar werden. Und auch innerhalb Österreichs gibt es große Unterschiede. Wien hat den höchsten Anteil, Salzburg hat gegenwärtig den niedrigsten Anteil. Ich war auch noch an einer zweiten Studie beteiligt, wo eine holländische Gruppe multizentrisch untersucht hat, ob es einen Unterschied macht hinsichtlich der Prognose, dass man Diabetes als Ursache der Niereninsuffizienz hat oder ob Diabetes Begleiterkrankung ist. Dass also jemand aufgrund einer Glomerulonephritis, einer Lupusnephritis oder ähnlichem an die Dialyse kommt, aber auch Diabetes als Komorbidität aufweist. Der Anteil der österreichischen Patienten in der Gesamtpopulation war nahezu 20%, also die Aussage ist wahrscheinlich auch auf Österreich direkt umlegbar. Und das, was man aufgrund dieser 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeitskurve sieht, ist, dass das relativ beste Überleben, die oberste Kurve, diejenigen Dialysepatienten haben, die keinen Diabetes haben, das relativ schlechteste Überleben, 5 Jahre, nur ungefähr 37%, die Patienten, die aufgrund von Diabetes dialysepflichtig geworden sind, aber auch wenn Diabetes Komorbidität ist, dann verschlechtert das leider die Prognose dieser Patienten. Sie haben keine Prognose, wie sie Patienten ohne Diabetes aufweisen. Soweit zur Epidemiologie. Jetzt, wie kann man die Diagnose dieser Erkrankung eigentlich stellen? Und das möchte ich anhand eines Fallbeispiels. Das ist ein Symbolfoto, also es war nicht diese Patientin, aber sie hat ungefähr so eine Statur gehabt, die Frau KG, jetzt 65 Jahre alt. Und sie wurde in unsere Nierenambulanz zugewiesen wegen Proteinurie bei Typ-2-Diabetes mit der Bitte zu klären, was denn das sein könnte. In der Familienanamnese hat sie berichtet, dass alle Familienmitglieder teils sehr übergewichtig sind, dass alle hohe Blutfettwerte aufweisen, dass es häufig kardiovaskuläre Erkrankungen gibt. Aber so typische familiäre Nierenerkrankungen sind bis jetzt eigentlich nicht bekannt. Sie hat den Typ-2-Diabetes, 2 Schwangerschaften, mit Frühgeburten zwar, aber keine Gestose. Das erwähne ich deshalb extra, weil manchmal eine Nierenerkrankung, speziell im Rahmen einer Systemerkrankung, durch eine Schwangerschaft erstmalig manifest werden kann und in Form einer Gestose sich bemerkbar machen kann. Bei ihren Selbstmessungen hat sie relativ schöne Blutdruckwerte angegeben. Der klinische Status war dann schon etwas auffälliger. Sie war übergewichtig und hat bei der Office-Messung einen deutlich überhöhten Blutdruck aufgewiesen und über den Lungen auch feuchte, feinblasige Rasselgeräusche, in den Unterfeldern beidseits, was für ein gewisses inzipientes Lungenödem spricht. An Medikamenten nimmt sie ein Metformin-Präparat, was leitliniengerecht ist, wegen der Thyreoiditis, die sie einmal durchgemacht hat, Euthyrox, und aufgrund dieser familiären Hyperlipidämie Simvastatin. Was hat sich dann bei den ersten Befunden gezeigt? Die Sonographie ist natürlich für den Nephrologen immer relevant, weil sie eine der drei Möglichkeiten der Niereninsuffizienz, nämlich das postrenale Nierenversagen, beweist oder ausschließt. Durch den Aufstau, durch die Hydronephrose, dann ist es was Postrenales und gehört eigentlich in die Hände des Urologen. Ansonsten kann es uns natürlich auch Information geben, ob vielleicht eine Zystennierenerkrankung vorliegt. Durch eine Mutation kann irgendjemand neu der Erste sein, auch wenn die Familienanamnese negativ war. Aber das war alles bei dieser Patientin nicht der Fall. Sie hat eine Doppelniere rechts aufgewiesen, was aber zwar eine Varietät, aber nicht unbedingt ein relevanter pathologischer Befund sein muss. Die Nierenfunktionsparameter waren im Normbereich gelegen. Die Blutfette, wie Sie hier sehen, entsprechend der Anamnese der familiären Hyperlipidämie deutlich überhöht. Der HbA1c-Wert, der doch ganz gut aussagekräftig ist, wie gut oder weniger gut die Blutzuckereinstellung ist, war eigentlich im Idealbereich gelegen. Und bei der Protein-Kreatinin-Ratio, die ein grobes, aber gut brauchbares Schätzmaß für die Eiweißausscheidung pro 24 Stunden darstellt, hat sie doch eine signifikante Proteinurie von 1,6 Gramm in 24 Stunden gezeigt. Was haben wir gemacht? Wir haben dann die Patientin eingeladen, zur Abklärung eine Nierenbiopsie machen zu lassen, wozu sie natürlich stationär aufgenommen werden musste. Alle anderen Untersuchungen könnte man natürlich auch ambulant durchführen. Wir haben auch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, die dann doch diskrepant war zu dem, was sie selber berichtet hat, nämlich dass sie sowohl bei den Tageswerten als auch bei den Nachtwerten deutlich überhöhte Blutdruckwerte gezeigt hat. Dann haben wir noch verschiedene immunologisch-serologische Tests gemacht hinsichtlich Systemerkrankungen, Anker-assoziierte Vaskulitis, Eiweißelektrophorese, ob möglicherweise ein multiples Myelom dahinter stecken könnte. Und histologisch hat sich dann gezeigt, sie hat keine diabetische Nephropathie, sondern eine membranöse Glomerulonephritis. Jetzt stellt sich die Frage, würde man überhaupt einem Patienten mit so einer Konstellation Proteinurie und Diabetes zur Nierenbiopsie schicken? Und da ist eben ein wesentlicher Befund, nämlich die Diabetesdauer, hat sie uns berichtet, besteht erst seit 2 Jahren. Hier könnte man noch argumentieren, gerade beim Typ-2-Diabetes gibt es sehr häufig eine sehr lange Latenzzeit, wo die Patienten schon krank sein könnten, aber von ihrer Krankheit noch nichts wissen. Aber, und das ist das Besondere, sie hat auch einen augenärztlichen Befund mitgebracht, wo sich eine Katarakta senilis gezeigt hat, aber keine Zeichen einer proliferativen diabetischen Retinopathie. Und wenn so etwas nicht vorhanden ist, dann ist es immer verdächtig, dass nicht der Diabetes, sondern eine andere Ursache dahinter steckt. Also woran erkennt man dann letztlich, ob eine diabetische Nephropathie vorliegt? Was sind die Kriterien? Und das ist eben diese klassische Trias, die besagt, sonomorphologisch sind die Nieren normal groß oder sogar vergrößert und sonst unauffällig. Je nach Dauer der Erkrankung besteht eine Proteinurie, beginnend mit einer Mikroalbuminurie bis hin zum nephrotischen Syndrom. Und als ganz entscheidender Punkt, es ist praktisch immer eine proliferative diabetische Retinopathie vorhanden. Und das möchte ich an diesen Zitaten zeigen. Wenn man Patienten mit diabetischer Nephropathie hat, auf jeden Fall bei Typ 1 Diabetes ist es so, dann haben Sie zu nahezu 100% dieselben mikrovaskulären Veränderungen, die sich in der Niere abspielen, auch am Augenhintergrund, am Fundus, an Ihrer Retina in Form der proliferativen Retinopathie. Umgekehrt, wenn die Augenärzte sagen, oh, Sie haben ja Zeichen einer Zuckerschädigung am Auge erkennbar, dann und veranlassen dann eine Nierenuntersuchung, so ist es relativ selten, dass dann eine diabetische Nephropathie sichtbar wird. Auch beim Typ-2-Diabetes, muss man dazu sagen, ist der Prozentsatz nicht bei 100%, sondern ist er schon niedriger, aber es ist trotzdem eine wichtige Hilfe in der Einschätzung, ob die Nierenschädigung, ob die Proteinurie durch den Diabetes ausgelöst sein könnte. Was ich natürlich hier wieder betonen muss, ist, die Patienten, die eben primär eine Einschränkung der Nierenfunktion und nicht eine Albuminurie haben, bei denen kann es auch sein, dass die Retinopathie nicht vorhanden ist und trotzdem ist der Schaden sozusagen im Rahmen der Zuckerkrankheit entstanden. Es gibt dann von den Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft, die gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie erstellt worden sind. Die letzt publizierte Auflage ist von 2012, aber es soll heuer wieder eine überarbeitete Version geben. Ein genaues Flussdiagramm, wie man sich verhalten soll, wobei das Wesentliche ist, dass man regelmäßig, das heißt jährlich, ein Screening auf Mikroalbuminurie macht, wobei empfohlen wird, dass bei den Typ-1-Diabetikern, wo ich den Beginn der Erkrankung ja sehr genau eigentlich erheben kann, erstmals nach 5 Jahren macht, bei den Typ-2-Diabetikern eigentlich ab Diagnose, weil man eben nie weiß, wie lange die Erkrankung schon bestanden hat. Und dann kann man sich sozusagen durch diesen Algorithmus durcharbeiten und die entsprechenden Schritte setzen. Was auch hilfreich ist, ist, dass man, um eine gemeinsame Sprache zu haben, eine Stadieneinteilung, die ebenfalls als Besonderheit von 2 Fachgesellschaften gemeinsam erstellt worden ist und die natürlich auch mit internationalen Leitlinien abgestimmt ist. Aufgrund dieser internationalen Leitlinien ist auch erst relativ kürzlich die Unterteilung des Stadiums 3 in ein Stadium 3a und ein Stadium 3b entstanden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass relativ viele ältere Menschen eine rechnerisch eingeschränkte Nierenfunktion, eine verminderte eGFR aufweisen, aber dass offenbar bis zu etwa 45 Milliliter pro Minute das einen relativ gutartigen Verlauf nimmt und dass aus dieser Gruppe die wenigsten, die das Terminalstadium erreichen, während die terminale Niereninsuffizienz, also Stadium 5, mit GFR unter 15, vor allem aus der Gruppe der Patienten kommt, die ein Stadium 3b haben. Bei 1 und 2 ist ebenfalls, bei 1, Entschuldigung, ist auch die Unterscheidung in A und B relevant, weil im Stadium 1a, also der Mikroalbuminurie, doch noch ein Prozentsatz von etwa 2 von 3 Patienten, wenn sie alles richtig machen, sich wieder rückbilden können und sozusagen die beginnende Nierenschädigung wieder verlieren können. Wann muss ich jetzt daran denken, dass etwas anderes als die diabetische Nephropathie eine Rolle spielt, wenn eben nicht diese 3 Faktoren, normale Niere im Ultraschall, die proliferative Retinopathie und die Eiweißausscheidungserhöhung, wenn die nicht gemeinsam zutreffen, wenn die Proteinurie eben nach kürzerer Diabetesdauer schon nachweisbar ist, wenn das eher ein akuter Beginn ist, dass man zum Beispiel so einen Patienten sinnvollerweise schon nach 2 bis 3 Monaten noch einmal in seine Ordination, in seine Ambulanz bestellen sollte Und wenn man sieht, dass sich da die Werte verschlechtern in so relativ kurzer Zeit, dann muss man alert sein, dass vielleicht was anderes dahinter steckt. Auch die Mikrohämaturie, die fehlende Retinopathie, andere Zeichen einer Systemerkrankung könnten ein Hinweis sein, dass es doch etwas anderes als der Diabetes ist. Und dann sollte man auch die Indikation für eine Nierenpunktion, für eine Biopsie stellen, wobei man rechnen darf, dass bei sehr exakter Indikationsstellung ungefähr ein Drittel der Patienten dann tatsächlich eine diabetische Nephropathie aufweisen. Dann ein weiteres Drittel der Patienten hat zwei Krankheiten in einem in der Niere, also sowohl diabetische Veränderungen als auch eine andere Erkrankung, eine nicht-diabetische Nierenerkrankung. Dieses Akronym heißt nicht-diabetische Nierenerkrankung. Und das dritte Drittel hat eben keinen Diabetes, sondern ausschließlich etwas anderes. Die Renal Pathology Society hat dann einen Expertenrat beauftragt, sich die Kriterien, die histologisch an der Biopsie Gültigkeit haben, genauer auszuarbeiten. Und das wurde mit Herrn Terwert als Erstautor 2010 publiziert, wobei das in insgesamt 4 Stadien eingeteilt wurde. Und ich möchte Ihnen das erste und das vierte Stadium kurz zeigen. Hier haben Sie noch sehr milde Veränderungen im Glomerulum, wo beim groben Hinschauen möglicherweise, wenn man sagt, das ist eigentlich alles unauffällig. Wenn man aber dann eine elektronenmikroskopische Aufnahme macht, dann sieht man hier diese Struktur, das ist die glomeruläre Basalmembran und die hat normalerweise eine definierte Dicke. Sie muss dann an verschiedensten Stellen mehrfach gemessen werden und man macht einen Durchschnitt. Und Sie müssen es mir leider glauben, in dem Fall ist sie 671 Nanometer dick und die Grenze liegt bei 435. Also die Basalmembran ist verdickt. Und das ist das allererste histologische Zeichen der diabetischen Nierenschädigung. Und das Maximale ist das, was Sie wahrscheinlich alle noch aus Ihrem Studium kennen, diese noduläre Glomerulosklerose nach Kimmelstiel und Wilson mit diesen knotigen Veränderungen. Hier wäre so ein Knoten, hier ist der Knoten richtig zu einer Umlagerung des von gut der Hälfte des Glomerulums ausgeartet. Das ist zusammengeschrumpft und kollabiert. Und was ebenfalls typisch ist, dass das sogenannte Mesangium, also dieser Zwischenzellenraum, deutlich verbreitert ist. Und vom Stadium 4 spricht man, wenn dann solche Veränderungen in mehr als 50% der Glomerula vorhanden sind.